Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und bei mir sind, wie gewohnt, wenn es um Game of Thrones geht, die Lisa. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und der Timo ist auch wieder dabei.
Morgen.
Bevor wir anfangen, Timo, müssen wir ja noch über deinen neuen Job reden, weil da ergeben sich ja ganz fiese Implikationen und Gewissenskonflikte jetzt für dich, oder?
Aha. Nee, eigentlich denke ich nicht, oder? Muss ich Details erzählen?
Nee, du musst keine Details. Naja, gut, schlüpfrige Details breiten wir immer gerne hier aus. Nee, du arbeitest jetzt für Harvard PR, die unter anderem Sony betreuen, ne?
Genau, da bin ich jetzt Trainee seit Anfang der Woche, also zum Juni, und habe aber jetzt auch noch nicht so viel gesehen, als dass ich irgendwelche prekären Details offenbaren könnte, also daher.
Okay, aber wenn du gleich im Cast schwärmen wirst, wie super Game of Thrones auf der PS4 läuft, dann haben wir zumindest darauf hingewiesen, dass man deine Aussagen bezüglich der PlayStation-Plattform vielleicht zukünftig mit etwas Vorsicht genießen sollte. Aber du warst ja jetzt schon bei der ganzen Serie immer dabei und deswegen vertrauen wir jetzt einfach mal da weiterhin auf dein neutrales Urteil. Ich habe bei der letzten Folge ja mal gefragt, ob wir da so weitermachen sollen, also ob sich das überhaupt lohnt, jede einzelne Folge zu besprechen, und die überwältigende Mehrheit der Kommentare, der 5 Kommentare, einer davon war von dir, Timo, hat sich dafür ausgesprochen, dass wir da weitermachen, und dann machen wir das natürlich auch. Deswegen reden wir heute über die 4. Episode, Sons of Winter, von der du, Lisa, auf Twitter irgendwas gesagt hast, wie uiuiui, die Delivered oder so, ich weiß nicht genau, um Wortlaut nicht mehr, aber du warst, glaube ich, sehr angetan, ne?
Ach so, nee, da habe ich mich auf die Folge bezogen.
Ach, auf die Serie?
Aber,
okay.
Ja, genau, aber ich war von der Episodenfolge auch sehr begeistert von dem Spiel. Also das war bisher meine liebste Episode, muss ich sagen.
Echt?
Mhm.
Okay, ja, dann lass uns doch gleich mal einsteigen. Es fängt damit an, und da haben wir ja bei der letzten Episode gemerkt, dass wir da Unterschiede hatten, nämlich mit dem Tuttle. Ich war der Einzige, wenn ich mich richtig erinnere, der den wirklich dann von der Wall runtergestoßen hat, ne? Und dann, ihr habt den jeweils einfach oben verrecken lassen, oder?
Genau. Obwohl ich eigentlich gar nicht wollte, dass er stirbt. Aber irgendwie kann man es, glaube ich, nicht vermeiden, dass der über den Jordan geht. Glaube ich.
Timo, du hast den auch oben verrecken lassen, ne?
Genau. Und ich denke auch, dass man da nicht dran vorbeikommt, dass er stirbt. Mhm.
Wie ging es denn dann bei euch los? Also ich sag euch mal ganz kurz, wie es bei mir war. Bei mir wurde die Leiche natürlich gefunden unten, und es war auch klar, dass es kein Unfall ist, weil ich wurde dann ja von Finn überrascht, wie das, glaube ich, jedem ging. Und das heißt, es war klar, dass diese Leiche, die da unten gefunden wird, dass die von mir da, ich sag mal, hingebracht wurde, wenn man das mal als Euphemismus so formulieren möchte. Und das heißt, die Episode fing bei mir damit an, ich habe einen Bruder der Night's Watch getötet und darauf steht die Todesstrafe. Und werde mehr oder weniger zum Schafott geführt, ohne dass es da wirklich einen großen Prozess gibt oder sowas, weil es gibt einen Zeugen und die Sachlage ist relativ klar. Gab es da bei dir, Timo, irgendwie eine andere Sache? Oder war das wieder eine sehr typische, naja, im Endeffekt kommt es dann doch wieder zusammen für alle?
Also bei mir war es auch so, dass man dann ankommt und zur Rede gestellt wird. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr von dem Bruder. Und
der Frostfinger, halt, oder?
Der hört sich gut an, ja. Ja. Der einen da wirklich eigentlich keine Hoffnung macht. Und Jon Snow war noch so, lässt noch irgendwie offen, aber das war, glaube ich, die Szene, wo er dann auch schon wieder ausreitet. Genau, da gehen sie ja dann genau, wo man eigentlich mit sollte.
Und zu Cresta wollen die ja.
Bitte?
Die wollen zu Cresta, also zu diesem Typen, der hinter der Wall ist.
Ja, stimmt. Und genau, bei mir kam dann noch Finn dazu, der dann glücklicherweise auf meiner Seite sogar stand und halt sagt, dass er es gesehen hat und dass ich angegriffen wurde und sowas, aber trotzdem bin ich dann im Verlies gelandet.
Der kam bei mir auch, der Finn. Das hat mich tatsächlich überrascht, dass der einen dann verteidigt und sagt, ja, ich habe das gesehen, aber ich habe nicht nur den eigentlichen Mord gesehen, sondern auch den Kampf vorher, und deswegen verbürge ich mich quasi für den Gerard Tuttle, dass der mehr oder weniger in Selbstverteidigung gehandelt hat, und das bringt dir dann aber trotzdem nichts. Und der Hintergrund, warum du mit Jon Snow auf diese Explosion wolltest, war doch, weil das der Zeitpunkt dann auch war, wo du desertieren wolltest, um diesen North Grove zu finden, oder Lisa?
Genau, das war ja quasi deine Möglichkeit, hinter die Wall zu kommen und abzuhauen. Und ich hatte noch so überlegt, so eigentlich wäre das ja das sichere Todesurteil, weil wer desertiert wird, wird leider umgebracht, weil darauf steht die Todesstrafe. Aber das hat sich dann quasi von selber erledigt, weil dadurch, dass man halt den Bruder umgebracht hat, steht man eh kurz davor, den Kopf zu verlieren. Und dann macht das auch gar keinen Sinn, sich noch Gedanken darüber zu machen, ob man seinen Schwur jetzt einhält oder nicht.
Also wieder eine dieser typischen Game of Thrones-Wendungen, wo man irgendwie sagt, irgendjemand landet immer in der Todeszelle und es steht zu befürchten, dass er dann sterben wird. Also das ist der Anfang und es steht zum Anfang der Episode zumindest zu befürchten, dass man diesen Charakter verlieren wird, weil, also mir ging es zumindest so, ich sah da jetzt irgendwie keinen wirklichen Ausweg, wie der da noch rauskommen soll, weil Jon Snow, dem man vielleicht noch sagen würde, ja gut, das könnte vielleicht so ein Fürsprecher für dich sein oder der könnte sagen, hey, wir brauchen den ganz dringend hinter der Wall, der reitet dann davon und dann ist der mit der auch wieder weg und dann ist das für den Charakter zumindest erstmal eine, erstmal auswegslose Situation. Dann springt die Episode weiter zu Asher, der sich mit Daenerys trifft, ne Timo? Da hat man in der letzten Episode schon Andeutungen gesehen und du schaffst es jetzt quasi davor, die Königin zu treten. Um was geht's da?
Genau, da geht's darum, dass man einen Teil der Sellswords bekommt für den Krieg sozusagen zu Hause. Und ja, ich dachte gleich irgendwie, das ist irgendwie schon auswegslos, weil sie braucht ja eigentlich die komplette Macht und ich dachte mir auch, wieso, also dann hinterher auch noch, wieso sollte es sich interessieren, was mit meiner Familie in Westeros abgeht? Und genau, macht dann diesen Deal, dass man, weil man Bershka dabei hat, die sich da gut auskennt, weil sie anscheinend da irgendwie Hintergrundgeschichte hat, was ja dann später noch kommt. Aha. Und die kennt sich da aus in der Stadt, deswegen macht man den Deal, man leitet halt eine der Angriffe und nutzt es zum Vorteil des Wissens. Und wenn man das schafft, bekommt man dann wahrscheinlich die Sellswords.
Lisa, man musste, bevor es soweit kommt, ja noch nachweisen, dass man diesen Drachen gesehen hat, weil das ist ja der eigentliche Grund, warum man überhaupt erst zur Königin, also zu Daenerys vorgelassen wird, weil man eben sagt, hey, ich habe den einen Drachen, der da fehlt, gefunden. Wie hast du das denn nachgewiesen?
Ich habe ihr den Zahn von Drogon gezeigt. Den habe ich irgendwo in der Höhle gefunden. Den hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin, aber der Zahn hat sie auf jeden Fall überzeugt und dann konnte ich natürlich noch mit Hintergrundwissen glänzen, als ich meinte, der war auf jeden Fall größer als der andere Drache und dann war sie überzeugt, dass ich ihn gesehen habe.
Timo, hast du auch den Zahn gezeigt?
Genau das gleiche mit dem Zahn, wo ich auch schon vergessen hatte und dann eben auch so mit Hintergrundwissen.
Genau, weil man kann ja noch diese verbrannte Haut, also die Bershka hat ja so eine Verbrennung da an der Haut, weil sie da von dem Drachen angegriffen wurde, die kann man auch zeigen, oder zumindest ich konnte die zeigen, weil man musste sich bei dem Kampf ja zwischen dem Onkel und Bershka entscheiden. Und weil ich mehr oder weniger den Onkel gewählt habe, hat Bershka zwar überlebt, aber eine Verwundung davon getragen, die hätte ich jetzt auch noch zeigen können. Das weiß ich jetzt aber nicht, wie das sich ausgewirkt hätte, ob die einem das dann übel genommen hätte und gesagt hat, so nach dem Motto, erst lässt du mich da mehr oder weniger fast verrecken, mit Glück komme ich dann noch durch und dann muss das auch noch dafür herhalten als Beweis für die Königin. Kann sein, dass sie da dann schon mal sauer auf dich gewesen wäre. Sie ist danach dann auch nochmal sauer auf dich, weil das habe ich irgendwie zu dem Zeitpunkt, später wird es ein bisschen klarer, ich habe nicht so ganz verstanden, beziehungsweise lass uns das dann später aufrollen, weil jetzt spoilern wir da, glaube ich, zu viel, warum sie nicht in die Stadt will. Aber da muss ich dann später nochmal dazu Fragen stellen an euch. Dann springen wir zu Roderick. Und da ist ja immer noch diese Geschichte mit Elaine und der geplatzten Verlobung, die aber, und jetzt wird es spannend, bei dir nicht geplatzt ist, ne Lisa?
Bei mir ist sie nicht geplatzt. Und ich habe mich beim Spielen dann auch gefragt, wie es bei euch weitergeht. Weil bei mir kommt halt mal kommt sie halt an und sie erzählt mir halt, dass ihr Vater sie jetzt mit demjenigen, der das Schloss auch von mir besetzt, verlobt hat. Wie heißt der nochmal?
Griff.
Mhm. Ja, dass der Vater sie mit Griff verlobt hat und sie kommt halt zu mir und sucht halt Hilfe, dass ich halt an der Verlobung festhalte und sie vor dieser Ehe beschütze, weil sie da keinen Bock drauf hat. Und ich sage ihr halt dazu, ja natürlich beschütze ich dich vor der Ehe, weil ich habe ja auch Vorteile davon, sie zu heiraten und wir mögen uns ja auch und es wäre ja blöd, wenn du dann jemand anderen heiraten musst. Und wie war es denn bei euch? Mit welchem Argument kamen sie denn zu euch?
Timo?
Ja, bei da kamen sie an, ja, wurde ja, ja, wollte uns erst nicht heiraten und jetzt kamen sie an und genau das Gleiche halt, sie muss jetzt den heiraten und ja, ob wir nicht doch noch helfen wollen. So. Das war so das, wieso sie ankam. Und da dachte ich mir auch schon, naja, okay, jetzt kommt sie wieder halt an. Am Anfang ist sie jetzt nicht genug und so, dass ich die Liebe gestanden habe, aber dann, wenn sie in Not ist, kommt sie wieder und braucht meine Hilfe.
Du bist also unromantisch. Dass du jetzt, glaubst nicht an die große Liebe und sagst, ja, jetzt kommt sie wieder angeschissen, so ungefähr.
Ja, hinterher kann man dann nicht mehr von großer Liebe reden eigentlich, oder?
Okay, genau, also sie bietet dir eben diese Spezialeinheit an. Ich nenne die jetzt mal Spezialeinheit, das sind ja schon irgendwie so spezielle Soldaten. Und da bietet sie dann auch an, dass du damit ein Attentat auf Griff machen kannst. Und die ist dann die Frage, okay, macht man das? Und da, weil man hat ja immer noch diesen kleinen Bruder, den Ryan, der als, wie heißt das, Timo Mündel ist das, ne, glaube ich.
Genau.
Ich hätte es Geisel genannt, aber er ist da mehr oder weniger so als Faustpfand oder sowas, ist ja immer noch nach Whitehall mitgegangen. Und das heißt, wenn man natürlich ein Attentat auf Griff vornimmt, dann besteht natürlich die Gefahr, dass dein Bruder da irgendwie bei stirbt. Habt ihr euch diese Frage gestellt, Lisa, dann?
Also mir hat sie die Frage auch gestellt, aber ich habe es eigentlich relativ schnell darauf gemünzt, dass man versucht, den Bruder zu retten. Und ich habe halt die Hilfe von der Spezialeinheit angenommen und bin halt mit denen auch ins Schloss gegangen und habe Griff erstmal richtig schön fertig gemacht. Das tat richtig gut. Und ja, aber bei mir war es eigentlich von Anfang an das Ziel, den Bruder rauszuholen.
Okay. Timo, wie war das dann bei dir?
Genau das Gleiche, aber ich hatte mehr Schiss noch, dass es nicht aufgeht, weil, wie du schon sagst, wenn man dann Griff wirklich, also das Schlimmste wäre wirklich umbringen, dann wäre mein Bruder auch, also Geschichte. Und genau. Ich habe gehofft einfach, dass es eben auch so ein Mittelweg, dass man rauskommt und ihn als Gefangenen nehmen kann. Das ging ja Gott sei Dank und das ist wiederum ja die beste Variante, weil dann hat man ja wirklich was in der Hand dann.
Eine Sache, die dann noch irgendwie ganz wichtig ist, weil die zwei stehen dann noch zusammen am Ende, also Roderick und Elaine, und man kann sich dann für einen Kuss oder gegen einen Kuss entscheiden. Und bei Lisa weiß ich jetzt, du bist ja Hashtag Team Knutschen, das wissen wir jetzt seit der Life is Strange Sache. Du hast geknutscht, bis der Controller geschmolzen ist, oder?
Natürlich.
Okay. Habe ich aber auch gemacht, weil es einfach in dem Moment gepasst hat. Und Timo hat gesagt, nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr angeschissen kommen, oder?
Doch, ich habe auch. Ich habe noch eine Chance.
Alles raus, wenn was man kriegen kann, ne?
Nee, es passte aber auch in dem Moment irgendwie so. Also wir haben ja das letzte Mal schon diskutiert, ob man Elaine eigentlich trauen kann oder ob sie möglicherweise irgendwie mit diesem Spitzel in Verbindung steht, von dem ja auch immer nicht ganz klar ist, wer das, oder überhaupt nicht klar ist, wer das ist und so. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, ich vertraue ihr, dass ihr tatsächlich irgendwie an dem, nee, Moment, jetzt verwechsel ich gerade irgendwie vollkommen was, oder? Weil es, Elaine steht überhaupt keinen Kontakt zu dem Spitzel, ne? Sondern das ist die Schwester der Whitehills. Okay, habe ich verwechselt. Aber trotzdem waren wir uns ja auch bei Elaine nicht so ganz sicher, warum sie dann die Verlobung so schnell aufgekündigt hat und so und was da eigentlich ist. Und wir waren uns auch grundsätzlich sicher, okay, das ist halt Westeros, da kann man eigentlich nie irgendjemanden trauen. Aber da hat's irgendwie ganz gut gepasst. Dann lass uns doch mal gleich vorspringen, nämlich zu dieser Rückeroberung von Ironwrath, die Lisa ja schon angedeutet hat. Also man versucht dann eben seine eigene Burg wieder zu gewinnen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das dann auch bei jedem geklappt hat. Bei mir hat es auch geklappt, bei Timo dann wahrscheinlich bei dir auch, oder?
Also, jetzt mal gerade überlegen. Also, wo man dann halt den Griff überwältigt.
Genau, man stellt ihn zur Rede und dann ist das irgendwie, wenn du zweimal mit dem Stock auf den Boden schlägst, dann ist das das Zeichen für die Bogenschützen zum Eingreifen und dann marschieren die quasi in deine Hall ein und
ja, das war irgendwie auch kein, also ich habe da nicht wirklich Gefahr gespürt, weil irgendwie stand der blank irgendwie und du hast ihn halt dann gepackt und für mich, wie gesagt, war die einzige Angst, dass man ihn nur töten kann oder halt, ja, nicht diesen Mittelweg und ich habe dann halt zweimal zugeschlagen und ihn einbuchten lassen und das war halt dann so das Ideale. Also da habe ich überhaupt keine Gefahr gesehen, dass ich den nicht überwältigen kann.
Okay, weil bei mir war dann die Situation folgende, also der wird ja dann festgehalten und dann kannst du ihn irgendwie zweimal ins Gesicht schlagen und dann kannst du mit dem Stock ausholen. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also wenn du jetzt zuschlägst, dann weiß ich nicht mehr, ob er da heil aus der Nummer rauskommt, Griff.
Griff.
Genau. Lisa, bist du da weitergegangen?
Also ich fand, die Szene war halt eine richtig schöne Genugtuung für einen, weil dieser Griff hat einen ja wirklich bis aufs Blut genervt. Und der war ja auch rotzfrech zu einem, wenn man es mal ein bisschen flach ausdrücken will. Und ich habe ihn halt vorher noch mit diesem einen Trick, der mir vorher gezeigt wurde, erstmal auf den Boden befördert. Und als ich ihn dann ins Gesicht schlagen will, habe ich ihn tatsächlich auch nur einmal zugeschlagen, einfach als Genugtuung. Einfach aber mal, jetzt habe ich die Gelegenheit, jetzt muss ich zuschlagen. Aber dann hat es auch einmal gereicht, weil...
Aber mit der Faust nur, ne?
Mit der Faust nur. Okay. Weil ich glaube, es wäre halt unklug, wirklich ihn so zu verprügeln, dass ihn niemand wiedererkennt oder dass da irgendwie noch was Schlimmeres passiert, weil ich meine, er bringt dir lebendig einfach mehr als tot. Den kannst du halt noch immer noch gut als Strategiestein einsetzen und halt für deine Zwecke nutzen. Tod bringt er dir nicht so viel.
Absolut. Mich hätte jetzt tatsächlich nur mal interessiert, aber keiner von euch hat dann offenbar solche gewalttätigen Tendenzen, ob dem man den auch wirklich umbringen kann, weil, wie gesagt, ich habe ihn zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen und der dritte Schlag wäre dann schon mit dem Stock. Und da habe ich dann vermutet, okay, das weiß ich nicht mehr, ob das dann so gut ausgeht, aber das hat scheinbar keiner von euch gemacht, deswegen wissen wir es nicht. Aber die Argumentation ist ja auch völlig richtig, weil man darf den ja auf keinen Fall irgendwie, also so ein bisschen, ich sag mal, Rache nehmen im Kleinen ist erlaubt, aber man darf dem ja auch wirklich nichts Schweres antun, weil dann immer noch die Gefahr besteht, dass man dadurch seinen eigenen kleinen Bruder in Gefahr bringt. Und ja, dann... Kurz vorher, was wir jetzt im Nachhinein erst besprechen, kam die Befreiung vom Tuttle. Timo, wie ist das bei dir abgelaufen?
Ach ja, genau. Man ist da im Gefängnis und darf ein paar Sachen durchprobieren, wo Point-and-Click typisch ja ein paar Sachen einfach keinen Effekt haben. Das fand ich ganz witzig mal wieder halt. Es war ein bisschen größere spielerische Freiheit. Und im Endeffekt, genau, kann man ja diesen Stein lösen, also wo das Scharnier befestigt ist, weil einem dann auch... wie heißt der jetzt? Kotter. Ja, genau, der Wildling halt, wo der einen hilft und so bin ich da rausgekommen.
Das können wir jetzt wahrscheinlich nur spekulieren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir auch alle Kotter gedeckt, als er sich als Wildling offenbart hat, ne? Mhm. Das wäre jetzt nämlich mal ganz interessant gewesen, ob, wenn man den nicht gedeckt hätte, also wenn man ihn verraten hätte, dann würde ich jetzt mal behaupten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen dann in dem Moment da hilft, wahrscheinlich sehr gering, oder?
Also ich glaube, gerade bei dem Strang, das habe ich mir, also jetzt auch gerade nochmal davor besprochen hatten mit Finn, wo er dann ja sagt, dass er einen gesehen hat und so, also dass einen mit auf die Seite so halt einen unterstützt, da davor kann man ja schon irgendwie so dazwischen fallen ins Wort und halt gleich sagen, ja, er ist ein Lüger, hat gar nichts gesehen, dann würde man ihn abschrecken. Und trotzdem führt er nach dieser Gefängnisszene, der Strang würde trotzdem wieder logisch zusammenführen. Also ich finde, da sind die Nuancen halt noch weniger entscheidend und ich glaube, es läuft immer darauf hinaus, dass man dann am Schluss wieder beide mitnehmen kann. Und selbst wenn man
Kotter ist der Wildling und Finn ist Kotter, der grobschlächtigere.
Genau, und ich denke, wenn man Kotter da auch ein bisschen angefeindet hätte, dann hätte er trotzdem wieder zu eingehalten, weil er muss ja auch hinter die Wall und braucht da Verbündete. Also ich glaube, da führt es immer wieder zusammen, oder?
Das weiß ich eben nicht, das kann ich nur spekulieren. Lisa, was glaubst du da?
Ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass er dich komplett in den Stich lassen würde, weil dann wird ja die Story einfach nicht mehr aufgehen. Ich glaube schon, dass es halt am Schluss dazu kommen würde, dass man gemeinsam hinter die Wall geht. Vielleicht irgendwie im Schlechteren.
Genau, ja.
Vielleicht wäre die Stimmung einfach ein bisschen angespannter und man hätte irgendwie in bestimmten Situationen kann man dann nicht auf seine Hilfe zählen. Aber ich glaube... Im Großen und Ganzen wäre es dann halt doch dazu gekommen, dass man gemeinsam hinter die Wall geht.
Okay, aber Finn hast du dann auch mitgenommen?
Ja, weil ich weiß nicht, ich dachte halt, der ist halt groß, der kann seine eigenen Entscheidungen treffen und wenn er mit will, dann kann er gerne mitkommen. Also der hat ja auch recht, er ist halt jemand, der gut im Kampf zu gebrauchen ist. Und da es halt hinter der Wall nicht gerade der sicherste Ort des Investors ist, dachte ich, wäre es ganz gut, wenn er mitkommen will. Also wenn er schon mitkommen will und es anbietet, klar, komm mit.
Habe ich tatsächlich auch irgendwie für logisch erachtet, diese Entscheidung, weil ich gedacht habe, okay, drei Leute können sich dann immer da besser verteidigen und die Frage ist, ob das dann noch Auswirkungen aufs Proviant hat, wie sich dann später herausstellen wird, weil man muss halt drei Mäuler stopfen, sage ich jetzt mal. Aber in dem Moment schien es mir auch irgendwie sinnvoller, den mitzunehmen. Und der sieht ja auch so aus wie einer, der anpacken kann in einem Kampf. Und deswegen war das auf jeden Fall die Entscheidung, die wir alle getroffen haben. Und wieder eine Entscheidung, die wir alle in Eintracht getroffen haben. Hier ist überhaupt gar keine unterschiedlichen Entscheidungsstränge drin, diesmal in der Folge. Dann kommt in Marine, genau, der Kampf zwischen Asher und Beshka. Das fand ich dann irgendwie extrem schwierig, weil man kann sich da wehren, man kann es aber auch nicht machen. Jetzt sagt bitte einer von euch, dass er sich nicht gewehrt hatte.
Ich habe mich nicht gewehrt.
Okay, was ist dann passiert?
Naja, ich bin halt die ganze Zeit ausgewichen und habe versucht, auf sie einzureden, dass sie mich doch bitte nicht schlagen soll. Und halt versucht rauszufinden, warum sie so große Angst hat, nach Marine zu finden. Und eigentlich endet es darin, dass sie sich gegenseitig anschreien. Und im Schreien gibt sie halt zu, dass sie früher Sklave in Marine war und halt schlechte Erinnerungen an diesen Ort hat und dort eine sehr schreckliche Kindheit verbracht hat.
Ich hatte ein bisschen gehofft, dass diese... Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, zwischen den beiden, da knistert so ein bisschen. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Und ich hatte irgendwie gehofft, dass aus dieser Kampfszene dann so eine Art, dass die so ein bisschen so ein Handgemenge und dann ist dann aber doch, kommt dann raus, dass sie sich eigentlich lieben und dass sie dann irgendwie in wilde Knutscherei ausbrechen. Hashtag Team Knutschen. Bin ich aber maßlos enttäuscht worden. Das ist nämlich nicht passiert. Oder Timo, hast du das hinbekommen als alter Romantiker?
Wir haben ja schon erkannt, dass wir als Kerle die Zeichen eh falsch deuten von den Game of Thrones Frauen. Und genau, ich habe es auch genauso gemacht. Ich bin ausgewichen, aber nicht zurückgeschlagen. Also genauso.
Okay, aber also komm, Lisa, ich deute das nicht völlig falsch, oder?
Nee, mittlerweile habe ich auch das Gefühl. Also ich meine, sie ist ihm ja auch extrem hörig. Also jetzt nicht negativ, aber halt, du kannst halt quasi, ich habe gefühlt, du kannst halt machen, was du willst und sie steht hier trotzdem zur Seite, was ja eigentlich ein Zeichen von sehr großer Treue ist. Und aber zwischendurch, also ich war zwischendurch schon Angst, dass ich sie so sehr anpisse, dass sie irgendwann sagt, ich lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt. Aber ich habe auch das Gefühl, also das auf jeden Fall von ihrer Seite könnte da was sein. Ich glaube, für ihn ist es mehr Friendzone immer noch. Aber weiß ich nicht. Also ja, irgendwie, irgendwas ist da im Busch. Es ist halt so eine Jamie-Brienne-Situation so ein bisschen.
Ja, genau. Und der Witz ist aber halt jetzt, weil man muss halt schon sagen, dass so Gesichtsemotionen und so sind natürlich jetzt nicht die absolute Stärke von Telltale-Spielen, muss man halt auch sagen. Und die werfen sich halt manchmal so Blicke zu mit so einem Grinsen, was halt so ein bisschen teilweise nach holpriger Schulaufführung wirkt. Und deswegen... mag es tatsächlich sein, dass ich da irgendwas reininterpretiere, aber weil sie sich halt manchmal nach so einem Kampf gucken sie sich halt so an und dann grinst er so verschmitzt und so und das wirkt tatsächlich auch für mich, als ob das da zumindest nochmal irgendwie zu was führen wird. Ich hoffe es zumindest.
Ich fände das auch sehr spannend. Ich wäre da auch für.
Ja, weil die zwei passen halt auch so zusammen. Mhm. Und natürlich ist dann die Frage wieder, naja, was hat das dann für Implikationen für das Haus zu Hause und sowas, ne? Für die Forresters, weil er ist ja dann mehr oder weniger der Thronenerbe oder der Lord Forrester und sie ist natürlich eine Ex-Sklavin und auch noch vom falschen Kontinent und so und großes Liebesdrama, was sich da dann andeutet.
Naja, und dann ist da ja noch die das andere Mädel, wegen der er überhaupt auf den anderen Kontinent weggewandert ist.
Das stimmt, aber das weiß er ja zu diesem Zeitpunkt nicht mehr.
Das stimmt. Ja. Aber da können sich auch so was Dreieckmäßiges entwickeln. Aber es sind zwei sehr unterschiedliche Frauengeschmäcker kommen dann da zusammen, würde ich sagen. Aber
ja, das stimmt. Was ich jetzt noch wissen wollte vorhin von euch, was ich schon mal angedeutet habe, was mir nicht so ganz klar war an der Stelle ist, okay, man weiß dann, dass Beshka eine Sklavin war, aber dann müsste sie doch erst recht ein Interesse dran haben, Timo, diese Stadt Marine zu befreien und den Sklaven die Freiheit zu geben, weil sie kennt ja die Situation. Und warum wehrt sie sich dann so?
Das, also, gute Frage. Ich dachte, also, man, es kommt ja aus diesem Kampfgespräch raus, dass sie halt damit zu kämpfen, also emotional damit zu kämpfen hat, mit dem Ort selber, also weil sie halt so viele Erinnerungen drin hat. Und daran wird es liegen. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Grund gab.
Also,
ich kann mir vorstellen, dass sie halt einfach Vermeidungsstrategie fährt und halt einfach ihre Vergangenheit vergessen will und deswegen keine Lust hat, also Lust in Anführungsstrichen. Ich glaube, sie hat einfach Angst, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, weil dann kommt natürlich vieles hoch und Ich meine, ich glaube, in den letzten Jahren hat sie viel Zeit damit verbracht, ihre Vergangenheit zu verdrängen und wegzukämpfen und wegzutrinken. Und ich glaube, dann halt irgendwie so konfrontationsmäßig in die Stadt zu gehen, fände ich auch nicht so verlockend. Also ich kann schon verstehen, warum sie da keinen Bock drauf hat.
Ja, aber sie war ja Sklavin und würde die Sklaven helfen zu befreien.
Ja, aber da denkt ja Game of Thrones vor allem für einen Söldner. Ich glaube nicht, dass sie so human denken für andere.
Okay. So. Also wieder zu viel reininterpretiert von meiner Seite oder falsch interpretiert. Gut, dann kommen wir endlich zu einem weiteren wichtigen Schauplatz, nämlich King's Landing. Mirror, wie sie übrigens ausgesprochen wird, also wie das englische Spiegel und nicht Myra. Wir haben sie, glaube ich, immer Myra genannt, aber es ist ja eh große Tradition, dass wir hier Namen falsch aussprechen in diesem Podcast. Die muss sich auf die Krönung von Tommen schleichen und dort diesen Ironwood-Deal aufdecken. Also Ironwood ist dieses besonders hartnäckige oder widerstandsfähige Holz, was es da eben gibt, um das Schloss von den Forresters. Und das ist eben besonders für so Kriegsmaterialien und sowas sehr begehrt. Und es gab ja diesen Deal, der sich da angedeutet hat, der dann doch nicht zustande gekommen ist, dass das exklusiv von den Forresters für die Krone gekauft wird. Und da finde ich, war das einer dieser Momente, wo das Spiel tatsächlich dann mal in so ein bisschen Spiel ausartet, weil man dann sehr viel hin und her laufen muss und muss dann schauen, mit wem redet man, in welcher Reihenfolge, was macht man, wem belauscht man. Wie ist denn das bei euch, wenn wir jetzt nochmal auf die Metaebene zurückgehen? Findest du das dann irgendwie nervig, Timo, wenn du sagst, ich muss jetzt hier wirklich adventuremäßig fast so ein bisschen rumlaufen? Oder findest du es eigentlich okay, wenn man zwischendurch mal etwas, in Anführungsstrichen, Spielerisches sogar hat?
Also ich finde, also diese, was die angesprochene Gefängnisszene, wo es dann halt Möglichkeiten gibt, die zu nichts führen, das ist halt schlechtes Design meiner Meinung nach. Das ist immer so diese Pseudo-Entscheidung, also wirklich Pseudo-Entscheidung, wenn du halt einen Gegenstand hast, du klickst den an und der hat keinen Effekt. Aber ich fand bei der Szene ist echt cool, weil du ja dann immer die Gespräche anhören konntest und mit einem guten Ohr oder halt, wenn du nachgedacht hast, hast du ja mal gleich auch gewusst, ob dich das jetzt interessiert. Also es war irgendwie schon so, dass es nicht so Wege gab, die komplett ins Leere gelaufen sind, sondern man hatte schon das Gefühl, also ich zumindest halt, dass man da sinnvoll agieren konnte. Und dann fand ich es eigentlich echt cool. Und da hat mich richtig so in Game of Thrones halt reinversetzt gefühlt, so in diese Intrigen.
Lisa, was musste man denn auf dieser Tommen-Hochzeit überhaupt machen? Du hast doch bestimmt einen fetten Block wieder mit allen Sachen dir notiert, oder?
Natürlich. Also man muss halt rausfinden, was dieser Deal ist, über den alle reden, weil es geht halt, wie gesagt, um dieses Ironwood und das ist halt der, quasi die Grundlage für die Stärke der eigenen Familie, weil das halt immer so der Punkt war, mit dem man halt sich Macht oder halt mit anderen Familien handeln konnte, weil das ist halt das stärkste Holz, was es gibt und es war halt wichtig für Waffen. Und das ist ja auch der Grund für den Konflikt zwischen den White Hills und den Forresters. Mhm. Und da ist halt der eine dicke White Hill, der
Andros?
Andros, genau. Da war der dicke Andros, der halt sich das Ironwood unter den Nagel reißen will. Und zwar zusammen mit einem Lannister-Cousin, mit ich muss mal anfangen, den Namen aufzuschreiben. So viele Lyman. Namen.
Lywin, genau.
Lywin. Und dadurch, dass er jetzt mit ihm eine Verbindung eintreten will, bricht er halt die Verbindung mit dem anderen. Und mit dem hatte man vorher auch schon geredet. Und der hat ihnen quasi eine Kooperation angeboten. Und jetzt geht es darum, die ganzen Parteien gegeneinander auszuspielen und versuchen, die Informationen rauszuziehen, die man braucht, damit der Deal platzt und man selber quasi sein Ironwood wieder für sich beanspruchen kann. Mhm.
Und du erfährst dann eben aus diesen Gesprächen, dass dieser Lywin, der ist Milk of the Poppy, das kennt man ja aus Game of Thrones, das ist diese Mohnmilch quasi, wenn man, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch
heißt. Ja, das ist, glaube ich, sowas wie Morphin, also Morphin, wie heißt es?
Morphium.
Morphium.
Ja, ist das? Also Poppy ist ja Mohn einfach und also das ist auf jeden Fall etwas, was gleichzeitig als Betäubungsmittel im positiven Sinne, also als Medizin, aber andererseits halt natürlich auch als Drogen dann benutzt wird, um die Sinne zu betäuben. Und das kennt man auch. Ich war jetzt nur nicht ganz sicher, wie das in der deutschen Übersetzung heißt, weil ich eben, wie gesagt, alles, was Game of Thrones angeht, immer auf Englisch konsumiere und deswegen Milk of the Poppy natürlich kenne, aber nicht weiß, wie das im Deutschen übersetzt ist. Aber wir lassen jetzt mal Mohnmilch einfach so stehen. Mhm. Da ist der abhängig. Und jetzt hast du nämlich die Wahl, wie du die gegeneinander ausspielst. Und Timo, wie hast du das gemacht? Hast du das Geheimnis von dem verraten?
Ja, also okay. So wie es auch. Also ich dachte, also nochmal so die Entstehung nochmal zu überlegen. Also ich habe es so verstanden, dass der Lyman, habe ich jetzt aufgeschrieben, oder Lyman, keine Ahnung, Lyman auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, dass der Schwächste mit der Lannister ist und auch ja irgendwie so nur 5. oder 7. Grades. Und dadurch, dass Tyrion ja das nicht mehr so managt, macht der das jetzt. Und der Andros kennt halt diese Sucht von ihm, diese Abhängigkeit, und kann ihn dadurch halt schön ausnutzen. Also so habe ich es jetzt halt dann hergeleitet, und das war auch das, wie ich es dann gelöst habe, dass ich ihm davon erzählt habe, dass Lord Andros damit halt schön hausieren geht und das gar nicht so geheim hält. Und ja, daraufhin gab es zwischen denen dann Zwist.
So habe ich es auch tatsächlich gemacht, und ich glaube, also ich habe an der Szene auch irgendwie das Gefühl, so viele Möglichkeiten gibt es da auch gar nicht, als dass man das dann wirklich so macht. Eine Sache war noch so ein bisschen die zweite Handmaiden von Marjorie, die man ja auch dann schon seit der ersten Episode kennt, diese Sarah. Die sagt dir, dass sie ein Bastard ist. Ich wusste gar nicht, dass es das auch für Frauen gibt, also ein uneheliches Kind. Und die bekommt in dieser Episode da so Heiratsavancen von einem Edelmann. Und da kannst du dann, der spricht dich dann mal so, nimmt dich so kurz auf die Seite und spricht dich an und sagt mal so, ja, will dich da, fragt dich quasi so ein bisschen über Sarah aus. Habt ihr da die Wahrheit gesagt oder habt ihr sie gedeckt, Lisa?
Ich habe sie gedeckt, weil einerseits aus Freundschaft, weil sie mich ja auch auf die Hochzeit gebracht hat und auf diese Krönungszeremonie. Und wenn ich ihr dann jetzt, glaube ich, die Partie versaut hätte, wäre sie richtig sauer gewesen, weil sie war da ja schon ziemlich hinterher. Das ist ja ihr großer Plan für die nächsten 2 Monate gefühlt, dass sie jetzt heiraten will unbedingt. Und er ist halt ein Edelmann und würde halt keinen Bastard heiraten. Deswegen habe ich sie erstmal gedeckt, und vor allem habe ich mich dann ja quasi auch mal mit ihm noch ein bisschen für den Moment gut gestellt und habe halt dadurch halt auch Informationen für mich bekommen. Also ich weiß nicht, ob mich das vielleicht langfristig nochmal in den Hintern kneifen wird, dass er dann sauer auf mich ist und mir bestimmte Informationen vorenthält. Aber für den Moment sah ich da keinen Grund, nicht zu lügen.
Ich habe das tatsächlich auch als kleines Dankeschön dafür, dass sie eben auch mich gedeckt hat, in Anführungsstrichen, und auf die Krönung gebracht hat. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann sage ich halt jetzt auch, die kommt aus einer bekannten Familie und so. Da habe ich sie dann auch gedeckt. Timo, du auch?
Ja, aber das ist klar, dass man sie halt aus Dankbarkeit deckt, aber ich dachte halt auch irgendwie so, also ich habe es abgewägt, halt diese kurzfristigen zu den langfristigen Folgen, und ich dachte mir halt jetzt, egal was ich sag und sage es die Wahrheit, er wird mir Infos geben. Aber auf kurzfristiger Sicht war es mir gefährlicher, wenn ich ihnen halt sage, dass sie ein Bastard ist, ein unehrliches Kind, dass es plötzlich Chaos ausbricht und ich halt auffliege und ich von Marjorie, die ja dann auch auf der Party ist, dass die mich dann sieht. Und ich dachte eher, vermeide ich das, also vermeide den großen Trubel, und um die langfristigen Folgen, was von dem noch kommt, kümmere ich mich dann, wenn es soweit ist. Das war die Entscheidung. Mhm.
Eine Sache, die dann der Andros dir noch sagt, der Ironwood-Händler, ist nämlich, dass, nee, er sagt es dir nicht, sondern der Lyman, Lywin oder so. Ich weiß nicht, ich habe mir Lywin aufgeschrieben, aber Timo sagt der.
Was ja, bei mir steht's mit M.
Okay. Der sagte ja dann, weil er so empört ist, dass dieser Andros sein Geheimnis verraten hat, dann quasi, was das Geheimnis zum Andros ist, nämlich, dass der eine Armee für die White Hills aufbaut im Verborgenen, um gegen Ironwrath in den Krieg zu ziehen. Und das ist ja im Prinzip nochmal wieder ein weiterer Aspekt, der dich und die Forresters da bedroht. Auch wenn es nicht direkt jetzt eine Bedrohung ist für dich in King's Landing, aber du hast ja trotzdem dann noch irgendwie die Treue zu deiner Familie. Aber da weiß man noch nicht so genau, was es damit auf sich hat, aber ich denke, das wird in einer der nächsten Episoden noch irgendwie von Belang sein, diese Geheimarmee, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist ja eine Riesenbedrohung. Alles, was du ja momentan da hast, sind diese 20 Mann von dieser Spezialeinheit, die dir deine Verlobte davor mitgebracht hat mit ihrem Bruder. Aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass in der letzten Episode halt eine große Schlacht um das Schloss der Familie geben wird. Also das ist das, worauf mich, wo finde ich, alles drauf hinzeigt, dass halt aus Marine Asher kommen wird mit seinen Sellswords, dass irgendwie versucht wird, alle möglichen Allianzen zu mobilisieren, um möglichst viele Streitkräfte da zu haben, dass dann aus King's Landing der Whitehill mit seiner Armee kommt. Irgendwo kommt noch der Bolton Bastard und mischt mit der Ramsay. Also ich glaube, da wird irgendwann ein großer Clash in Ironwrath sein.
Ja, da bin ich gespannt. Das wäre sowas von untypisch für Game of Thrones, dass endlich mal die Streitkräfte am Ziel ankommen. Die sechste Episode.
Dann geht's weiter mit Asher und dieser, dass man sich durch Meereen schleichen muss. Da habe ich eine irgendwie Entscheidung getroffen, die ich in dem Moment, wo ich sie getroffen habe, bereut habe. Nämlich Asher will dann Rache an ihrer für ihre Sklavenkindheit an ihrem ehemaligen Sklavenhalter nehmen. Und der andere, der dabei ist, also der Feldherr oder sowas, ich weiß nicht, wie man den nennen soll, von Daenerys, der sagt dir dann so, nein, wir bringen ihn nicht um und es ist halt hier klarer Befehl und dann stehst du auf einmal zwischen den zwei, weil Beskar will den umbringen, der sagt nein und was hast du da an der Stelle gemacht, Timo?
Also genau, das ist ja der Anführer des Sellswords und der stand ja dann auch, hat ja sein Wort draufgegeben bei Daenerys. Ich dachte mir dann auch, wenn ich jetzt, also einerseits war es mir irgendwie egal, was Beskar mit dem Typen macht, also soll sie ihn halt vermöbeln, aber andererseits, wie gesagt, wenn der das erzählt, dass wir oder halt sie eine direkte Befehlsverweigerung gemacht haben, dann stehen wir da nicht gut da bei Daenerys und deswegen habe ich dann auch verhindert, dass sie da weitermacht.
Okay, ich habe dich nämlich selber umgebracht. Weil das war in dem Moment so ein, fuck, jetzt ist der Mexican Standoff, jetzt musst du irgendeine Entscheidung treffen, dann mache ich es einfach selbst und wo ich dann aber schon gedrückt habe, war ich so, ach du Scheiße, das war jetzt so das Dümmste, was du eigentlich machen kannst, weil du kannst jetzt auch nicht mal rechtfertigen und sagen, ja, mein Gott, es hat die halt im Affekt gemacht oder so, sondern ich habe jetzt quasi diesen Befehl verweigert und stehe jetzt auf einmal da und wie gesagt, du hast vollkommen recht, Timo, der hat auch gesagt, ja, wenn du bekommst halt deine Belohnung nicht, oder das hat Daenerys klipp und klar gesagt, wenn du nicht so handelst, wie man dir da befiehlt. Lisa, was hast du gemacht?
Ich hab Beskar davon abgehalten, ihn zu töten. Also, mein Gedanke war auch dieses, okay, mir wurde ziemlich deutlich gesagt, dass ich die Befehle zu befolgen habe und sonst gibt's keine Armee. Und zweitens dachte ich halt, okay, es bringt halt in dem Moment noch nichts, ihn uns zu bringen. Also, weil wenn die Stadt befreit ist, wird er eh seine gerechte Strafe bekommen. Und so wie ich Daenerys einschätze, wenn man da, kann dann auch Beskar das Schwert schwingen, wenn sie das unbedingt noch will. Aber ich sah halt in dem Moment, fand ich es eher kontraproduktiv, ihn da umzubringen auf offener Straße und vielleicht noch irgendjemand zu alarmieren. Und deswegen habe ich es erstmal gelassen und habe sie davon abgehalten, obwohl sie da auch wieder nicht so begeistert von war. Das meine ich auch irgendwie so, dass sie so treu ergeben ist, obwohl man irgendwie die ganze Zeit nur gegen sie arbeitet, was mir auch immer so im Herzen ein bisschen leid tut, weil ich sie als Person sehr gerne mag und ihr auch gerne ihre Rache lassen würde, aber in dem Moment war das irgendwie kontraproduktiv, ich weiß nicht. Da dachte ich so, das macht jetzt nicht so viel Sinn.
Ja gut, also da habe ich wahrscheinlich, das wird der Moment sein, wird das komplette Spiel in den Sand gesetzt.
Ja, wo einfach alle beide sterben.
Ja. Dann ist man nochmal mit der Flucht von dem Gerard Tuttle beschäftigt, aber da habe ich jetzt irgendwie nicht viel erkannt, was man da große Entscheidungen treffen kann, weil der irrt halt mit Cotta und Finn North of the Wall rum. Und ja, dann gibt's halt so ein paar Scharmützel mit Wildlings, aber die kann man, glaube ich, nicht in den Sand setzen. Die wird man immer irgendwie überleben, möglicherweise mit der einen oder anderen Wunde. Und dann trifft man aber die Schwester von Cotta, die eben, wie gesagt, ein Wildling ist und sich deswegen am Norden auskennt und die sie angeblich zur Northgrove führen kann. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass das wahrscheinlich bei euch auch beiden der gleiche Handlungsstrang war, oder?
Ja, auch so ziemlich ohne Abschweif. Ich bin ein, zweimal gestorben, weil ich nicht schnell genug reagiert habe, aber sonst war da nicht so viel Variation. Ach so,
aber dann geht's quasi zurück zum Save Point. Das war jetzt nicht so.
Ja, ja, das ist dieser Vala Morghulis Sterbepunkt. Also es ist halt kein, man kann, glaube ich, niemanden verlieren. Und ich glaube, Cotta wird immer verletzt, oder? Mhm. Also der hat immer seine Stichwunde.
Timo?
Ja, ich fand's. Ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen oder halt kurz davor, wo ich die Episode gespielt habe, hier Mad Max Fury Road gesehen und ich hatte so eine riesen Erwartungshaltung, wo dann plötzlich nur Frauen kamen als Wildlings. Da dachte ich halt echt kurz so, das ist genauso, dass, okay, ja gut, Mad Max Spoiler, dass die Frauen irgendwie gut sind oder halt weiterentwickelter als die Männer. Und das fand ich irgendwie plötzlich voll interessant, dass man halt nur auf Frauen trifft. Ich weiß nicht, Habt ihr eine Vermutung, wieso da nur Frauen unterwegs waren?
Nö. Vielleicht war das irgendwie ein Stamm, der gerade in der Nähe war, der halt sehr frauenlastig ist.
Das fällt doch auch. Also mir ist total aufgefallen. Ich dachte, jetzt ergibt sich voll die geile Story, so wie bei Mad Max. Aber das war dann doch nicht so. Die waren dann auch irgendwie nur primitiv und haben halt einfach dumm angegriffen. Das fand ich irgendwie schade dann halt hinten raus. Und ja, hab da auch gekämpft. Und ich weiß nicht, ich habe dann am Schluss nicht auf sie gezielt. Ich habe dann so einen provokanten Pfeil an sie vorbeigeschossen, wie die letzte da abhaut mit dem Food. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt.
Nee, die habe ich auch nicht umgebracht. Ich habe nicht mal den Pfeil nachgeschossen, weil die war, ist ja in dem Moment mehr oder weniger klar ersichtlich unbewaffnet geflüchtet vor mir. Und da habe ich gedacht, dann brauche ich die jetzt nicht hinterrücks irgendwie mit einem Pfeil noch ab.
Ja, aber das Essen.
Ja, aber das waren jetzt auch nur noch 3 vertrocknete Zwiebeln. Das sah jetzt auch nicht mehr so aus, wie als ob man davon jetzt noch lange überleben könnte. Also,
ja, du bist ja wählerisch in der Apokalypse.
Naja, also...
auch hinter der Wall muss gut gegessen werden.
Ja, aber doch nicht Zwiebeln. Also,
ja gut, das stimmt. Bitte.
Das kann sie haben, das will ich nicht mehr essen.
Ja, genau. Ich war mit den Frauen, ja, habe ich mich in dem Moment jetzt gar nicht so gefragt, weil das ist ja bei den Wildlings so eh so, dass die Frauen da wichtiger sind und auch kämpferischer in Anführungsstrichen. Also das kennt man ja irgendwie auch schon vorher. Deswegen habe ich mich in dem Moment jetzt gar nicht so drüber gewundert. Ich dachte halt so, ja, das ist halt so eine Jagdgruppe oder die sind halt gerade im Wald unterwegs und sammeln da irgendwas oder sowas. Und wenn es nur Feuerholz ist oder Bären oder so. Deswegen habe ich mich jetzt an der Stelle gar nicht so gewundert, dass das nur Frauen waren. Aber du hast tatsächlich recht, es ist wirklich auffällig da, dass es wirklich durchgängig Frauen sind, was man ja auch von den Wildlings sonst nicht so in der krassen Konsequenz irgendwie gewöhnt ist. Aber naja, dann kommt danach der große Showdown für die ganze Episode, wo ich wirklich mit abgeknabberten Fingernägeln am Ende da saß, weil Roderick trifft sich dann mit Lud Whitehill, dem Lord Whitehill, und der wird da so eingeladen, aber es ist wirklich so krass inszeniert, dass man an der Stelle oft Angst hat, dass da jetzt alle sterben, dass es fast so ein Red Wedding wird, oder?
Ja, am Anfang muss man sich ja noch entscheiden, ob man die Soldaten mitbringt. Also ich habe die halt mitgenommen, weil ich dachte so, okay, komplett schutzlos da hinzugehen, ist vielleicht nicht so schlau. Hat sich dann auch bestätigt, weil als ich in diesen Raum reingegangen bin mit dieser Balustrade, wo die dann alle mit ihren Pfeil und Bogen standen, dachte ich so, okay, Red Wedding all over again. Ich hatte richtig Angst. Ich hätte nur noch gefehlt, dass irgendwie Coldplay da sitzt und anfängt, Reigns of Castamere zu spielen. Und das war irgendwie, das war wirklich so, ich hatte wirklich einen bösen Flashback in dem Moment und dachte so, okay, hier geht jetzt gleich alles schief. Also ich war auch wirklich die ganze Zeit super angespannt und hatte Angst, dass jede Entscheidung die letzte sein kann. Weil wenn die mal von oben anfangen zu schießen, bringt es auch nicht, sich gegen irgendeine Wand zu drücken oder sich hinter den Soldaten zu verstecken, weil die sind dann ganz schön schnell weg.
Also du konntest die mit reinnehmen, sogar in den Raum?
Ja, die waren bei mir mit drin.
Okay. Timo, du hast sie auch zurückgelassen.
Ja, ich hab's, weil ich dachte, okay, das ist ja der billigste Move ever, mich da abzukommandieren und dann ist daheim alles schutzlos und dann greift er das an.
Also das habe ich nämlich auch gedacht. Das war nämlich auch mein Gedanke, dass ich gedacht habe, ich lasse die Spezialeinheiten mal schön zu Hause, weil damit ich die nicht alle da abziehe und die dann in Ruhe meine Heimatburg einnehmen können. Und dann habe ich mich auch tatsächlich darauf verlassen, so dieses, okay, wir folgen auf offizielle Einladung und das Gastrecht ist heilig oder sowas. Also es ist
das hat sich ja gezeigt, dass das auch nicht so.
Das, ja gut, das stimmt, aber im Regelfall ist es ja eigentlich schon so, dass das unter Ehrenleuten schon so gilt, dass man sagt, wenn man auf Einladung hinfolgt und sowas und in den eigenen 4 Wänden bringt man keine unbewaffneten Gäste um. Und aber trotzdem war diese Verhandlung dann schon sehr nervenzehrend, weil man da auch wirklich immer Angst hat, dass es schief geht und man sieht dann auch den kleinen Bruder und dann wird der auch nochmal bedroht und man hat echt immer Angst, dass es da ins Auge geht. Ich habe die dann überzeugt, dass was das Beste ist, diesen Gefangenenaustausch durchzuführen. Ich denke, dass das auch mehr oder weniger Story-Kanon ist, dass man da immer dann irgendwie zu diesem Verhandlungspunkt kommt, oder Timo?
Ja, und ich habe nämlich auch gelesen die Tage, dass da sogar ein Game-Over-Bildschirm gibt. Ich weiß nicht, vielleicht hat den einer von euch erlebt. Ich fand es auch sehr...
Hattet ihr nicht diesen großen Fallout? Nicht diese krasse Konfrontation mit, wo sich alle gegenseitig die Pfeile vors Gesicht halten?
Nee, das schon. Also
das Alter, halt, das war die beste Szene aller Zeiten, deswegen mochte ich die Episode auch so so gerne. Bei mir gab es da so einen richtigen Mexican Standoff, also mit, also der holt halt meinen kleinen, der Lord Whitehill holt halt meinen kleinen Bruder und nimmt den erstmal schön ein Messer und bedroht ihn und meint so, ich schneide ihm die Kehle durch, wenn du meinen Sohn nicht freilässt. Nee, ich schneide ihm die Kehle durch, was interessiert mich denn mein Sohn, weil ich schlage ihm dann auch den Gefangenenaustausch und er meint so, pff, das ist mein Viertgeborener, was soll ich denn mit diesem Jungen? Und dann halt von oben sind dann die mit ihren Armbrüsten und spannen alles an. Meine Soldaten machen auch ihre Pfeile bereit. Und dann muss ich mich halt ganz schnell entscheiden, was ich mache. Und einmal konnte ich halt sagen, okay, greift an. Ich konnte halt zurückziehen oder ich konnte halt sagen, okay, der blufft. Und ich habe halt gesagt, dass er blufft. Und in dem Moment wird dann halt klar, dass ihm sein Sohn doch wichtig ist. Und dann entspannt sich die Situation wieder. Aber ich hatte halt so einen richtigen Herzschlagmoment, wo es halt alles hätte schief gehen können.
Aber das hängt doch noch zusammen mit, er sagt doch, man selber kann, also ich habe angeboten, wir machen eine Allianz, also so verstehe ich dann 50-50, so die Gewinne von dem Holz. Und er will halt, dass man sozusagen Sklave ist, also dass man ihm untersteht. Und das war bei mir auch so, dass er den halt vorzieht mit diesem, das war nicht so ein Pieke oder so,
ein bisschen. So ein Fleisch so einem Braten, so ein Bratenpiekser war das, ja.
Genau, dass er den bedroht und so und dass er halt dann drauf besteht. Genau, und dann kann man, ja, was du gesagt hast, halt entweder einwilligen, draufgehen, dass er blufft oder was war das dritte noch?
Zurückziehen, also quasi sagen, okay, ja, wir machen das. Also wir machen dein Allianz.
Ja, das habe ich dann gemacht. Ich habe gesagt, okay, also der meint es anscheinend echt ernst. Und so bin ich rausgekommen dann wieder.
Aber Timo, bei uns beiden gibt's halt dieses Standoff nicht, weil wir die Soldaten nicht dabei haben. Bei uns ist es dann mehr oder weniger nur so, dass der Lud Whitehill dann einfach den bedroht. Aber du bist sozusagen auf jeden Fall unterlegen, weil du keine Soldaten dabei hast, um dich zu wehren. Also und deswegen gibt's dieses, was Lisa gesagt hat, dass ja alle sich gegenseitig mit den Pfeilen bedrohen. Das kann bei uns gar nicht vorkommen, weil wir haben ja gar keine Soldaten mit Pfeilen dabei. Deswegen ist es dann doch ein bisschen anders als bei Lisa, weil man natürlich in dem Moment in der deutlich schwächeren Verhandlungsposition ist, weil bei dir war das ja, Lisa, dann eher so, dass das dann klar ist, okay, wenn jetzt einer hier den Abzug drückt, dann sterben alle so ungefähr. Ne?
Ja, aber man war halt auch auf einer Augenhöhe dadurch. Also ich musste halt der Allianz nicht zustimmen, um meinen Bruder zu retten. Ich konnte halt immer noch die Karte spielen, okay, ihm ist sein Sohn halt doch wichtig und der blufft gerade nur und dann zieht er halt zurück. Und ich bin halt, ich hatte halt ein bisschen bessere Ausgangssituation, glaube ich, und bin ja auch jetzt nicht an die Allianz gekoppelt, die da, oder diese Allianz in Anführungsstrichen, die da jetzt geschmiedet wurde. Mhm. Sondern wir sind, glaube ich, verblieben, dass wir die Gefangenen austauschen und dann, wer nicht, dann schauen wir mal weiter.
Ja, so ist bei mir auch, dass jetzt quasi drauf hinausläuft, dass wir die Gefangenenaustausch durchführen und ich sag ja dann auch so, ja, den Ryan, den kannst du mir gleich mitgeben, das passt schon. Und dann sagt er so, nee, das wird auf neutralem Boden gemacht und auch nur mit beiden Gefangenen mehr oder weniger vor Ort und nicht so auf einen, ja, gib mir schon mal mit und wir schicken den anderen auf jeden Fall los und so. Und dann kehrt man nach Iron Wrath zurück und denkt sich dann halt, ja, habe ich ja super verhandelt, es ist keiner gestorben, es hat alles nochmal geklappt. Und dann stellst du aber fest, dass das alles leer ist und Ramsay Bolton sitzt in deinem Thronsaal. Ja. Was hat denn das zu bedeuten, Lisa?
Ich weiß es nicht, aber ich finde es super. Nee, weil ich bin großer Ramsay-Fan. Ich sehe diesen, erstens sehe ich den Schauspieler und zweitens sehe ich die Figur super gerne, weil wenn er da ist, ist immer was los. Und ja, ich weiß es nicht. Also ich hätte mich jetzt mal bei euch interessiert, ob die Soldaten da vielleicht irgendwo tot rumliegen. Weil bei mir komme ich natürlich mit den Soldaten zurück und die stehen dann quasi hinter mir. Aber bei mir ist halt auch alles menschenleer. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass Ramsay entweder alle in den Kerker gesperrt hat oder einfach mal spontan allen die Haut abgezogen hat. Und die jetzt einfach irgendwo im Keller liegen. Was natürlich beides sehr ungünstig wäre. Ich weiß es nicht. Also er hat auf jeden Fall scheinbar die Gewalt des Hauses an sich gerissen und hat irgendwas mit den Leuten gemacht, die da waren. Und ich habe Angst, dass die halt ziemlich tot sind.
Ich weiß es eben nicht. Also bei uns, Timo, ist es ja so, man findet zwar überall Pfeile, die dann irgendwie in so Häusersachen stecken und so, aber es ist nicht klar, was mit, also man findet zumindest keine Leichen.
Ja, wurden dann wahrscheinlich überwältigt. Ich wollte noch ganz kurz auf das davor gehen. Mich würde es interessieren, wenn es jemand so gemacht hat, dass er wie wir diese Spezialeinheit daheim gelassen hat, aber dann nicht auf den Deal eingewilligt hat. Also es würde mich interessieren, die Konstellation, weil ich halt gelesen habe, dass bei diesem Standoff oder bei diesem Finale, dass es da wirklich ein Game Over gibt, wo man es anders spielen muss. Und das wäre cool, wenn jemand das gespielt hat, so was dann passiert. Das würde mich interessieren. Genau, und zurück zu dem, ja, also ich habe dann auch von dieser Spezialeinheit ist keine Spur mehr. Man sieht irgendwie, aber auch nicht wirklich Spuren vom Kampf. Vielleicht habe ich da auch was übersehen. Aber anscheinend, ja, Ramsay überwältigt eh alle.
Nee, Spuren sieht man eben tatsächlich nicht, weil das fällt ihnen ja auch erst gar nicht auf. Die kommen ja rein in die Burg und sind noch so voll euphorisiert, dass das jetzt geklappt hat mit dem Deal. Und dann gucken sie sich so ein bisschen um und sagen so, hey, ist ja gar keiner. Und dann fallen ihnen so ein paar Pfeile auf, die halt in irgendwelchen Säulen und sowas stecken. Aber nach einem großen, blutigen Kampf sieht es jetzt tatsächlich auch nicht aus.
Ich frag mich auch, was der Junge da angestellt hat, der Ramsay. Also, was der mit den ganzen Leuten gemacht hat.
Ja, aber der ist ja auch alleine. Ist ja auch nicht so, dass der jetzt irgendwie mit einer riesen Armee irgendwie dort dann jetzt vor Lager sitzt.
Vor allem hat er auch keine Armee zu dem Zeitpunkt. Also, jedenfalls keiner, von der ich wüsste.
Also, es ist sehr mysteriös und ist natürlich dann deswegen auch so ein super Rausschmeißer aus der Episode, weil das Game of Thrones immer wieder schafft, dir das Gefühl zu geben, so jetzt ist mal irgendwie geschafft, wir sind jetzt auf dem Weg der Besserung und dann haut's dir halt wieder den Hammer vors Gesicht, nämlich weil du jetzt denkst, jetzt habe ich so gut verhandelt und jetzt gibt's den Gefangenaustausch und dann kehrt vielleicht endlich Frieden ein und siehe da, es ist wieder alles in der Katastrophe.
Ja, vor allem jetzt mit Ramsay ist halt so ein richtiger Unsicherheitsfaktor reingekommen, weil mit dem kannst du halt einfach nicht verhandeln. Der Typ ist halt einfach durchgeknallt. Irgendwie, der kann jetzt sein, dass er bei dem Gefangenenaustausch dabei ist und dann einfach beide Brüder und Söhne da einfach absticht und sagt, ja, jetzt seid ihr ja wieder auf Null, jetzt können wir ja wieder von vorne anfangen. Also das kann halt alles passieren. Deswegen mag ich ihn ja auch als Figur so gerne, weil er halt immer so ein Unsicherheitsfaktor ist. Und ich schwanke gerade zwischen, ich habe Bock mit ihm zu interagieren und ich habe gar keinen Bock mit ihm zu interagieren, weil das kann halt super schief gehen, aber das kann halt alles in diesem Spiel. Also deswegen bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
Für mich war das Ende aber auf jeden Fall wieder so ein Nailbiter, wie man sagt. Ich will jetzt echt dringend wissen, wie es weitergeht, weil ich immer noch weiterhin Angst um das alles habe. Und für mich hält's auch das Niveau immer so. Also ich habe jetzt, obwohl jetzt mal sagt, ja gut, Episode 4 ist jetzt halt so eine Zwischenepisode, ist noch nicht so ganz das große Finale. Da wird's dann erst in Episode 5 drauf zugehen und 6 dann ja sowieso. Aber ich habe jetzt auch da nicht das Gefühl, dass ich jetzt sage, ja, ist halt so ein Lückenfüller, wo sie nicht allzu viel irgendwie schon verraten können, wo es hinläuft. Sondern auch die hat mich jetzt wieder seine, wie lange das immer dauert, 2 Stunden super unterhalten. Oder, Timo?
Ja, also ich finde es auch super halt. Also jetzt auch die, ich sag, also diese eine Gefängniseinlage fand ich die Gameplay-Sachen, wo man wirklich sich bewegen muss, auch ganz cool. Da gab es ja auch noch diese Schleichszene in Marine, wo Action war, wo sich nicht so schlimm angefühlt hat. Was mich, was komisch ist, finde ich, dass es Telltale untypisch so klare Entscheidungen gibt. Also ich habe die Statistiken ja auch gesehen und so, und es gibt halt manchmal wirklich so 90% haben das gemacht. Also zum Beispiel mit Finn, den nehmen 90% Leute mit und so. Und das ist schon irgendwie so ungewöhnlich, dass es so ganz klare Entscheidungen gibt. Und deswegen interessiert mich das auch mit diesem Standoff eben, wo es anscheinend einen Game-Over-Bildschirm gibt, ob es da wirklich, ob die ein bisschen davon abweichen, von Telltale und mehr auf Game of Thrones hingehen, dass es da schon so manchmal eskalieren muss oder manchmal gut gehen muss. Und das ist schon irgendwie, also Telltale untypisch, aber sonst im Game of Thrones-Universum finde ich die immer noch super.
Okay. Aber bei Telltale ist ja schon eher so, dass es da deutlichere Entscheidungen gibt, finde ich. Also das finde ich eher bei Life is Strange, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, egal was für eine Entscheidung du triffst, das hat nie komplett schwarz oder weiße Auswirkungen.
Achso, nee, das meine ich gar nicht. Ich meine bloß so von dem Prozent, wie die Spieler sich entscheiden. Das war eigentlich immer so halt 50% immer so oder halt 40, 60 oder so. Aber jetzt bei Game of Thrones entwickelt sich es eher so hin, dass da über 90% der Leute ein was machen. Das ist schon ungewöhnlich.
Naja. Gut, alles klar. Dann haben wir jetzt wir haben uns im Vorfeld eigentlich darauf geeinigt, dass wir nicht wieder so lange quatschen werden. Jetzt sind wir doch wieder bei irgendwie über 50 Minuten. Also es wird einfach nicht langweilig mit diesem Spiel. Und es wird wahrscheinlich auch in den letzten 2 Episoden noch so ablaufen, dass wir da auch jedes Mal wieder fast eine Stunde drüber quatschen. Gut, wunderbar. Dann danke ich euch beiden, dass ihr euch da wieder Zeit genommen habt. Und wir hören uns zu Episode 5, sage ich jetzt. Es sei denn, es findet sich wieder eine überwältigende Mehrheit von 5 Kommentaren, die sagt, nee, mach das bitte nicht mehr weiter. Dann werden wir es nicht machen.
Und alle von Timo.
Und alle von Timo, ja. Timo schreibt, nee, bitte nicht mehr. Bitte nicht mehr einladen.
Bitte nicht.
Ja.
Ich möchte nicht mehr, lass mich in Ruhe.
Alles klar. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald.
Bis bald. Ja.